Liebe Gemeinde, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im dritten und vierten Lebensjahr durchlaufen Kinder die sogenannte Warum-Phase. Alles und jedes wird hinterfragt. Die Hartnäckigkeit, mit der dies geschieht, kann Eltern schon mal an den Rand des Wahnsinns treiben. Es gibt keine Antwort, auf die nicht wieder eine Warum-Frage folgen könnte. So lernen Kinder, Zusammenhänge zu erkennen und die Welt zu verstehen. Und als Erwachsene, die darauf Antwort geben sollen, erkennen wir dabei selbst manchmal, dass wir Dinge und Zusammenhänge für selbstverständlich halten, die gar nicht so selbstverständlich sind. Auch weltgeschichtlich erleben wir gerade, wie sich manche vermeintliche Gewissheit und liebgewordene Gewohnheit auflöst. Die Fülle von Grausamkeit, Leid und Tod unserer Tage lässt uns hilflos, fragend und verunsichert zurück. Unsere vertrauten Erklärungsmuster greifen nicht mehr. Die aktuelle Ausgabe der Wochenzeitschrift Die Zeit sieht die globalen Erschütterungen unserer Tage als Folge menschlicher Selbstüberschätzung. Sie zitiert dabei die Philosophen Adorno und Horkheimer mit der ernüchternden Aussage: Seit je hat Aufklärung das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Was für ein schrecklicher und doch zutreffender Begriff vom triumphalen Unheil unserer Welt. Und das bringt den Autor des Artikels zu der Frage: Warum handeln vernunftbegabte Wesen so? Dies ist eine Frage nach dem Sinn und der Moral menschlichen Tuns. Damit ist diese Frage zugleich ein Hinweis darauf, dass der Mensch mehr ist als ein Produkt rein materieller Zufallsprozesse. Denn Materie und Zufall kennen weder Sinn noch Moral. Wir Menschen aber suchen beides. Der Erfahrung von Leid widmet im Alten Testament, das Alte Testament am Beispiel Hiobs, ein ganzes Buch. Im Neuen Testament befasst Paulus sich mit der Zerrissenheit der menschlichen Natur und dem Leiden der Schöpfung. Und dabei schreibt er nicht als Theoretiker. Paulus wusste, was Leid bedeutet. Als Verfolger der Christen hatte er unsägliches Leid über zahlreiche andere gebracht. Später hatte er selbst in seinem Dienst für Jesus viel Leid erfahren. Er hatte mindestens 8-mal Prügelstrafen erlitten, war mehrfach zu Unrecht im Gefängnis und es wurden verschiedene Aufstände gegen ihn und seine Begleiter angezettelt. Einmal überlebt er nur knapp eine Steinigung. Und zudem litt Paulus unter einer chronischen Krankheit. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er von Leid spricht. Und dennoch sind seine Worte über das Leid im Kapitel 8 des Römerbriefes geprägt von Hoffnung und Zuversicht. Und sie münden in der Gewissheit, dass Gott die Dinge zu einem guten Ende führen wird. Und von diesem guten Ende spricht unser Predigttext aus Römer 8. Wir hören die Verse 26 bis 32. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Nun schenk uns, Vater, zu hören, zu verstehen und zu glauben, was du für unser Leben bereithältst. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus zeichnet im Römerbrief ein ernüchternd realistisches Bild der menschlichen Natur, ähnlich wie wir es gerade aus der Zeit gehört haben. Zwar hat der Mensch eine Ahnung von der Existenz Gottes und der Ewigkeit, und er hat ein Gewissen, um Gut und Böse zu unterscheiden. Und doch verliert er im Kreisen um sich selbst die Orientierung, verkehrt Wahrheit in Lüge und wird zum Gefangenen der eigenen Begierden und Triebe. In seiner inneren Zerrissenheit ist der Mensch unfähig, das als gut Erkannte auch umzusetzen. Paulus nennt ihn daher einen Sklaven der Sünde. Sein eigenes Erleben fasst Paulus in die Worte: Wollen habe ich, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Diesen Zustand nennt die Bibel fleischlich gesinnt. Damit ist nicht die Leiblichkeit des Menschen gemeint, sondern sein Streben, mit eigenen Mitteln und ohne Gottes Hilfe das Leben zu gestalten. In diesem Streben sieht die Bibel die Ursache für das Leid in der Welt und sie nennt es geistlichen Tod. Denn es ist zum Scheitern verurteilt. Gott aber will, dass unser Leben gelingt. Und dazu vier Gedanken aus unserem heutigen Predigttext. Erstens, Gottes Ziel für unser Leben. Zweitens, unsere Hilflosigkeit. Drittens, Gottes Handeln. Und viertens, unsere Antwort. Das erste, Gottes Ziel für unser Leben. In den vorangegangenen Kapiteln und vor allem in Kapitel 8 malt Paulus der Gemeinde vor Augen, was Gott den Menschen alles geben will. Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes, Kapitel 8, Vers 2. Gerechtigkeit, Vers 4. Leben und Frieden, Vers 6. Den Geist Gottes und Christi, Vers 9. Die Gotteskindschaft, Vers 14. Ein Erbteil im Reich Gottes, Vers 17. Herrlichkeit, Vers 18. Und die Erlösung unseres Leibes, Vers 23. In unserem Text greift Paulus dies noch einmal auf. Wenn er dabei sagt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, so meint das Gute aber kein unbeschwertes, problemloses Leben. Im biblischen Kontext ist das Gute die Übereinstimmung mit dem heilsamen und heilbringenden Willen Gottes. Das ist das Ziel. Der Weg dahin kann durchaus steinig sein und Umwege enthalten. Gott führt zum Beispiel das Volk Israel aus Ägypten nicht auf dem kürzesten Weg am Meer entlang nach Kanaan, sondern auf einem Umweg durch die Wüste. Er weiß, dass auf dem kürzeren Weg Kämpfe auf sie warten, denen sie nicht gewachsen sind. Aber das Ziel ist klar. Und so ist auch Paulus, der eben noch vom Leiden der Schöpfung insgesamt und auch der Gläubigen geschrieben hat, zutiefst davon überzeugt, dass auch am Ende des Leidensweges das Gute steht für alle, die Gott lieben. Als zweites Ziel sagt Paulus, dass Gott uns dem Bild seines Sohnes gleichförmig machen will. Schon bei der Schöpfung sagt Gott, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wie rasch und gründlich dieses Bild verdorben ist, zeigt der Bericht vom Sündenfall in 1. Mose 3 und der Blick auf uns Menschen und den Zustand dieser Welt, den wir eingangs getan haben. Gott aber gibt nicht auf. In Jesus begegnet er uns und zeigt uns, wie wir sein können und sollen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, bezeichnet Paulus Jesus als den zweiten Adam, der uns vor Augen führt, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und in Kolosser 1 nennt Paulus ihn das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist nicht einfach ein Vorbild, dem es nachzueifern gilt, eine moralische Inspiration. Als wahrer Mensch und wahrer Gott will er uns in sein Bild verwandeln. Der Theologe Kleiber schreibt dazu, Christus als der neue Mensch repräsentiert Gottes Ebenbild. Ihm gleichgestaltet zu werden, bedeutet also, zur wahren Menschlichkeit zu finden und gerade so Gottes Wesen an sich zu tragen. In Jesus, schreibt Paulus, macht Gott uns gerecht und verherrlicht uns, weil er alle Gerechtigkeit erfüllt hat und ihm alle Herrlichkeit zuteil wird. Und weil er uns beides durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung zuschreibt. Ein drittes Ziel Gottes für unser Leben nennt Paulus in der Frage, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? So wie Gottes Schöpfung am Anfang überfloss und trotz unseres zerstörerischen Raubbaus noch immer überfließt, so verheißen die Bilder, die die letzten Kapitel im Buch Offenbarung zeichnet, Fülle und Überfluss in Gottes Reich, wenn Jesus wiederkommt. Damit will er uns beschenken. Und auf dem Weg dahin will er uns mit seiner Güte umgeben und versorgen. Das heißt nicht, dass er jeden Wunsch erfüllt. Gott sei Dank, dass er das nicht tut. Aber er will, dass wir bei ihm ankommen. Und alles, was dafür nötig ist, will er uns großzügig geben. Und wenn wir bei ihm sind, dann alle Fülle schenken. So viel zum Ziel Gottes für unser Leben. Als zweites unsere Hilflosigkeit. Paulus spricht hier von Schwachheit. Das griechische Wort dafür bedeutet ursprünglich die Unfähigkeit zu stehen. Und es wird im Sinne von Schwäche, Krankheit, Kraftlosigkeit gebraucht. Ganz gleich, ob körperlich, seelisch, geistig oder geistlich. Wir sehen uns gern als stark, geben ungern zu, Dinge nicht zu können. Und es ist ja auch gut, wenn man seine Gaben entdeckt und entfaltet, denn dazu sind sie uns schließlich gegeben. Wenn es aber um die geistlichen und göttlichen Dinge geht oder auch nur um das gute Menschsein, sind unsere Mittel und Möglichkeiten arg begrenzt. Derselbe Mann, der als Saulus in den inneren Kreis der Hohepriester vorgedrungen und in der jüdischen Hierarchie auf dem Weg ganz nach oben war, spricht hier als Paulus von Schwachheit und sagt von sich den schon zitierten Satz: Das Gute vollbringen kann ich nicht. Als Grund für diese Unfähigkeit nennt Paulus in seinen Briefen nicht nur den Zustand des Menschen als gefallenes Geschöpf, sondern auch die Art des Kampfes. In Epheser 6 sagt er: Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in der Himmelswelt. So wie die Gegenwart Gottes sind für Paulus auch die Mächte der Finsternis Alltagswirklichkeit. Nicht im Sinne eines Dualismus zweier gleich starker Lager. Wir haben vorhin in der Evangeliumslesung gehört, wie Jesus sagt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Paulus lebt in der Gewissheit, dass Jesus in Gethsemane und auf Golgatha diesen Kampf gewonnen hat. Aber eben Jesus, nicht er, Paulus. Seine eigene Kraft reicht nicht einmal dafür zu wissen, wie man richtig, also gottgefällig, betet, schreibt er. Er, der viel über das Gebet schreibt und gewiss mehr darüber weiß als jeder von uns, hat selbst die Erfahrung nicht erfüllter Bitten gemacht. Besonders schmerzhaft im wiederholt vergeblichen Gebet um Heilung eines persönlichen Leidens. Und doch wurde ihm gerade diese Erfahrung der Schwachheit zum Segen. Denn Gott sagt ihm an der Stelle zu: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott scheint mit unserer Unfähigkeit weniger Mühe zu haben und mehr anfangen zu können als mit unserer Kraft. Die Erfahrung der Hilflosigkeit im Gebet, die teilt Paulus übrigens mit dem Vorbild und Lehrer allen Betens. Jesus selbst weiß in Gethsemane kurz vor seinem Leiden nicht, wie er beten soll. Er sucht nach den richtigen Worten mit der Bitte: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesu Schwachheit am Kreuz wurde zum Triumph über die Macht der Sünde und des Todes. Das dritte: Gottes Handeln. Was tut nun Gott angesichts unserer Unfähigkeit? In Kapitel 7 ruft Paulus voller Verzweiflung über seine eigene Schwachheit aus: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? In Kapitel 8 zeigt er, dass Gott alles getan hat und tut, uns zu erretten. Gott ist für uns, sagt Paulus in Vers 31. Gottes Geist tritt für uns ein, in Vers 26. Christus sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein, in Vers 34. Der dreieinige Gott liebt und sucht uns Menschen und hat alles bereitet, was zu unserem Heil dient. Er erforscht die Herzen, schreibt Paulus in Vers 27, und er schaut tiefer als wir selbst. Im 1. Samuel im Alten Testament heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott erkennt uns, sagt Paulus in Vers 29. Und der Psalm 139 bezeugt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt, Vers 29, und berufen, Vers 30, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig sein sollten. Also Kinder Gottes. Und weil er weiß, dass keiner gerecht ist, also keiner Gottes Maßstab erfüllen kann, hat er uns selbst gerecht gemacht in Christus. Ihn hat er, so schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Und uns, die wir nach Römer 3 die Herrlichkeit Gottes verspielt haben, uns hat Gott verherrlicht, sagt Paulus in Vers 30. Und Paulus verwendet hier eine Verbform, die dies als abgeschlossen beschreibt. Nicht, weil wir aus uns heraus irgendetwas Herrliches zu bieten hätten, sondern weil wir mit Gottes Geist als sein Eigentum versiegelt sind. Von Gott her ist diese Sache unverbrüchlich klar. Und das führt Paulus zu der Frage, was sollen wir nun dazu sagen? Das ist die Frage nach unserer Antwort. Und die müssen wir geben, denn obwohl Gott alles dafür getan hat, dass unser Leben gelingt, ist dies kein Automatismus. Es gibt zwei Voraussetzungen unsererseits, die in diesem Predigttext enthalten sind. Das eine ist die Liebe zu Gott, das andere der Glauben. Zur Liebe. Wenn es hier heißt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, so ist laut Wuppertaler Studienbibel nicht die Gottesliebe als hohe Hürde vor uns aufgebaut, über die wir uns erst hinüberquälen müssten, sondern wir sind schlicht Widerschein, Spiegel der Liebe Gottes zu uns. Wer sich Gott zuwendet und sich die Liebe Gottes gefallen lässt, dem wird die Liebe deutlich und er wird in der Liebe zu Gott wachsen. Und dabei gehören im Alten Testament die Liebe zu Gott und das Halten seiner Gebote zusammen. Und sie stehen unter der Zusage, dass der Herr den Bund und die Gnade bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Jesus bekräftigt das, wenn er seinen Jüngern sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Die zweite Voraussetzung, der Glaube, wird von Paulus nicht direkt genannt, aber sie wird vorausgesetzt. Sie steht hinter seinen Fragen, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn Gott in Jesus das Kostbarste dahingegeben hat für uns, welchen weiteren Beweis seiner Vertrauenswürdigkeit wollen wir dann noch haben? Wir wollen ihn ernst nehmen und ihm vertrauen. Und so wie unsere Liebe zu ihm wächst, indem wir uns ihm und seiner Liebe aussetzen, so wird unser Glaube wachsen, indem wir ihm vertrauen. Wir hatten mit den Warum-Fragen der Kinder begonnen und mit unserer eigenen Ratlosigkeit angesichts des Zustandes dieser Welt. Die Bibel gibt uns auf diese Ratlosigkeit keine platten Antworten. Und Jesus selbst hat auf seine Frage am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesseits der Ewigkeit keine Antwort erhalten. Und dennoch stirbt er im Vertrauen auf Gott mit den Worten, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Auch auf unserem Lebensweg werden viele Fragen offen bleiben. Gott weiß, welche Antworten wir brauchen und wann er sie uns geben will. Auch wenn er uns ins Leid führt und manchmal fern scheint und schweigt, so ist und bleibt er doch der Gott, der unsere Herzen kennt, sich unserer Schwachheiten annimmt und uns mit Jesus alles schenken will. Ihm zu vertrauen lohnt sich. Amen.